Zweiter Advent, genau. Genau. Die Gemeinde ist heute 70 Jahre. Vor 70 Jahren ist sie gegründet worden. Am 2. Dezember 1952. Mann, oh Mann, ganz schön alt. Ein Tag zum Feiern. Wobei, wir haben es zu spät gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es verpasst. Eigentlich müssten wir heute eine richtig große Sause machen, ne? Bei 70 Jahren, so oft wird man nicht 70, aber das haben wir irgendwie ein bisschen verpennt und konnten die Vorbereitung nicht treffen. Deswegen machen wir die Sause im nächsten Jahr. Man bleibt ja noch ein bisschen 70, ne? Also die Sause machen wir im nächsten Jahr, aber wir feiern heute trotzdem, auf jeden Fall. So, 70 Jahre ist ein Tag zum Feiern, aber auch um Rückblick mal zu halten. Mal zurückzublicken, was war eigentlich in diesen 70 Jahren? Und darüber nachzudenken, wie geht es denn eigentlich weiter? Auf was für einem Kurs sind wir und sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Und deswegen passt das gut auch mit Nehemia. Tatsächlich, ich komme heute mit Nehemia zum Abschluss. Und der hat das nämlich auch gemacht, ganz genau so. Und da gehe ich mal erstmal drauf ein. Rückblick und Besinnung. Um nochmal so ein bisschen hineinzuführen, das Volk Israel hatte schwere Jahre hinter sich. Richtig lange Zeit. Sie waren aus ihrem Land vertrieben worden und haben jahrzehntelang im Exil gelebt. Inzwischen kamen immer mehr zurück in ihr Land, in das zerstörte Land. Sie suchten sich dann die Häuser, die noch einigermaßen in Ordnung waren, um da zu leben. Und fingen auch wieder an aufzubauen, aber der Wiederaufbau geriet immer mehr ins Stocken. Und dann wurde Nehemia von Gott beauftragt, kümmere dich mal darum. Ja, geh bitte nochmal hier nach Jerusalem und bau die Stadtmauer wieder auf. Bring die Leute zusammen und baut die Stadtmauer wieder auf. Und nachdem dieses Werk trotz großer Widerstände tatsächlich vollendet wurde, fängt Nehemia an, weiterzumachen und zwar Grundlagen zu legen. Wieder die Gesellschaftsordnung wieder aufzubauen. Ja, wieder eine Gesellschaft zu formen. Vorher waren eigentlich nur die Rückkehrer, haben eigentlich so vor sich hingelebt und zugesehen, dass sie am Leben blieben. Aber es war nicht wirklich eine Gesellschaft, nicht wirklich das Volk, was es früher mal war. Und Nehemia fängt an, wieder das Ganze aufzubauen. Das Erste, was er macht, das war auch der Hinweis von Anastasia, er lässt das Wort Gottes lesen. Das ist die Grundlage für das Volk Israel, wie sie leben sollten, wie sie nach Gottes Willen leben sollten, weil Gott hatte dieses Volk gegründet und auserwählt und hatte ihnen Regeln und Ordnungen gegeben. Und das ist für sie das Fundament. Ohne das wird keine Gesellschaftsordnung in Israel wieder aufgebaut. Also fängt er es an, vorlesen zu lassen und entsprechend auch umsetzen zu lassen. Nicht nur die Theorie, sondern er setzt das auch um. So, beim Lesen der Tora, also sie haben noch nicht die ganze Bibel, wie wir sie heute haben, natürlich. Das Neue Testament war noch nicht geschehen. Die Tora, das waren die 5 Bücher Mose in allererster Linie und einige Propheten, die damals dann schon geschrieben hatten. So, die machte ihnen dann bewusst, führte ihnen nochmal wirklich ganz bewusst vor Augen, warum sie als Volk überhaupt existierten. Warum ist dieses Volk überhaupt entstanden? Und es ist gut, darüber nochmal nachzudenken, weil Gott hatte dieses Volk hervorgerufen. Es gab es vorher nicht. Gott hatte einen einzigen Mann herausgesucht, eine Familie, und damit hat er das ganze Volk gegründet. Hat ganz bewusst gesagt, aus dir soll ein großes Volk entstehen, und es sind viele Wunder passiert. Kann man alles nachlesen in den 5 Büchern Mose. Und Gott hat sie begleitet. So, ohne Gott wäre dieses Volk überhaupt gar nicht da. Ohne Gott wäre es schon längst wieder weg. Ja, wie viele Widerstände hat das Volk erlebt bis heute? Aber es ist immer noch da. So, und weil sie sich darüber bewusst waren, Gott ist der Schöpfer, unser Schöpfer, er ist unsere Grundlage. Deswegen beten sie ihn an. Deswegen geben sie ihm die Ehre. Das ist das Allerwichtigste, ihm die Ehre geben, die Augen auf ihn richten, weil er ist die Quelle. Die Grundlage, warum sie leben. Anastasia hatte eben etwas von dem Felsen, auf dem man baut, gesprochen. Das feste Fundament, Auf Sand kannst du nicht bauen, aber auf Gott kannst du bauen. So, ich lese mal die Verse Nehemia 9, 5 bis 6. Dann riefen die Leviten, Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebja, Hodia, Shebania und Petatja dem Volk zu. Steht auf und preist Jahwe, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie beteten, man preise deinen herrlichen Namen, Jahwe. Er ist größer, als alles Preisen und Rühmen es ausdrücken kann. Du, Jahwe, bist der einzige Gott. Du hast alle Himmel gemacht, die ganze Himmelswelt und alle Heerscharen da drin. Die Erde und alles, was auf ihr lebt. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt und das Heer des Himmels betet dich an. Sie reden also nicht von sich. Sie beten ihn an. Seine Taten, seine Eigenschaften. Wer ist er? Und ich sage mal so, das ist back to the roots. Zurück zu den Wurzeln. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir überhaupt existieren? Das meint das hier. Zurück zu den Wurzeln, zu dem, aus dem wir erschaffen worden sind, von dem wir erschaffen worden sind, warum wir überhaupt existieren. Er hat für uns gesorgt, er hat sich um uns gekümmert. Ohne ihn wären wir gar nicht da. Bei einem Baum, wenn man dem den Boden wegnimmt, was würde passieren? Der würde umkippen, der hätte überhaupt keinen Halt mehr und dem würde alle Nahrung fehlen. Der würde absterben. Und das ist bildlich gesehen ganz genau das Gleiche. Bei uns Menschen, wenn wir die Quelle, aus was kommen wir, woher kommen wir? So, das Erste sind sicherlich die Eltern. Aber nicht nur die Eltern, auch die Eltern der Eltern und die Vorfahren, sich mal anzugucken, wo kommen wir eigentlich her? Was macht mich eigentlich aus? Ja, ich bin doch nicht einfach so vom Himmel gefallen. Meine Eltern sind die Grundlage, aus der ich entstanden bin letztendlich. Ich weiß letztendlich, das Leben habe ich von Gott. Wenn man das nämlich zurückführt, nicht nur die Großeltern, sondern immer weiter die Vorfahren, letztendlich komme ich bei Gott an, bei der Schöpfung. Ich existiere nur deswegen, weil Gott Menschen geschaffen hat und ihnen Leben gegeben hat. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Wenn ich das alles ausklammere und sage, na, meine Eltern, mit denen komme ich nicht zurecht, das will ich alles gar nicht wissen, ich bin hier und das ist das einzig Wichtige, ich gucke nur nach vorne, zurück mache ich nicht, ist dumm. Ich leugne den Boden, in dem ich gepflanzt bin, aus dem ich herauskomme, wo meine Wurzeln sind. Und das Leugnen ist nicht gut. Auch als Gemeinde, wenn wir zurückgucken, wo kommen wir eigentlich her, was sind unsere Wurzeln, das ist wichtig, damit wir wissen, wo geht's hin. Wo kommen wir her? Und dann wissen wir auch, wo wir hinkommen. So, ihnen ist bewusst, dass sie letztendlich aus Gott heraus geboren sind, aus Gott heraus gewachsen sind. Und wenn wir den wegnehmen, dann schmeißen wir das Leben weg. Wir haben kein Leben mehr. Gestern sagte mir jemand auf der Straße, von wegen, ich bin gut zufrieden so, ich brauche keinen Gott. Ja, das stimmt im Moment, mag das stimmen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn, wenn du stirbst? Ja, sagt er, erst Hospiz und dann in die Kiste. Und dann war's das. Sag ich, und dann werden wir auferstehen und dann werden wir vor Gott stehen. Und dann wird er über unser Leben richten. Und wenn ich da nicht Jesus habe, dann geht's ab in die Hölle. Ganz einfach. Wollte er nichts von wissen. Mir geht's gut im Moment. Ich bin gut zufrieden. Wenn ich das verleugne, wenn ich das vollkommen ausblende, fehlt mir das Leben. Das ist dem Volk bewusst, dem Volk Israel hier an dieser Stelle. Es ist ihm bewusst und deswegen beten sie ihn an. Sie beten ihn als Schöpfer an. Und sie führen sich nochmal vor Augen, das kommt danach, das lese ich jetzt nicht alles vor, ihr dürft das gerne nochmal lesen, das Gebet, was sie da aussprechen. Sie führen sich nochmal vor Augen, wie das Volk Israel entstanden ist, was Gott alles im Volk Israel getan hat, wie er sie bewahrt hat, überhaupt erstmal, wie sie entstanden sind, wie sie dann in Gefangenschaft in Ägypten geraten sind, wie er sie da rausgeführt hat, wie er sie durch die Wüste geführt hat und so weiter. Viele, viele Wunder, die er getan hat. Fantastisch zu lesen auch, wie Gott sich um dieses Volk gekümmert hat. Und trotzdem haben sie festgestellt, und das sagen sie ihm auch, wir haben festgestellt, wir haben uns immer wieder von dir losgesagt. Und das drücken sie ihm gegenüber auch aus. Den Vers lese ich jetzt mal in Vers 16. Doch unsere Väter wurden hochmütig. Trotzig schlugen sie deine Weisungen in den Wind. Typisches Verhalten. Man könnte sagen, typisches Verhalten vom Volk Israel, wer so ein bisschen im Alten Testament schon gelesen hat, das ist tatsächlich das Normale. Es ist immer wieder haben sie Gott widerstanden. Immer wieder haben sie seine Weisungen in den Wind geschlagen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind nicht so viel besser. Ich sage das, vielleicht sage ich das lieber über mich, aber so meiner Erfahrung nach geht es uns allen so. Wir wollen es lieber selber machen. Wir wollen es selber in der Hand haben. Wir wollen selber die Kontrolle haben und mögen das nicht gerne abgeben. Wir haben nicht gerne jemanden anders, der uns sagt, was wir tun sollen. Jedenfalls gibt mir das so. Im Volk Israel war das zwischendurch tatsächlich mal so. Es gab Zeiten, vor allen Dingen dann, wenn ein König gottesfürchtig war, dann hatten sie Zeiten, wo sie Gott angebetet haben, wo sie ihm gefolgt sind, wo sie geglaubt haben, dass es gut ist, was Gott ihnen an Regeln gegeben hat, und sie haben sie tatsächlich befolgt. Aber die meiste Zeit waren sie anderen Göttern hinterher und haben ihre eigenen Dinge gemacht. Und das war die Erkenntnis dieses Volkes. Das war auch ja der Grund, warum es ihnen jetzt so ging. Das war genau der gleiche Grund. Ja, sie waren Gott ungehorsam, obwohl Gott immer wieder darum gerungen hat. Wenn man mal Jesaja liest, Jesaja hat immer wieder darauf hingewiesen, hat ihnen immer wieder Beispiele gegeben. Ich will euch doch retten, ich will euch doch Gutes tun. Aber wenn ihr so weitermacht, dann führe ich euch raus. Dann lasse ich das Volk kommen und dann werdet ihr besiegt, dann werdet ihr getötet und ich werde euch in alle Länder verstreuen. Und genau so ist es passiert, weil sie nicht gehört haben. So, und diese Erkenntnis auch, dass sie die Situation, in der sie jetzt sind, sie kommen zu der Erkenntnis, dass es auch sie im Grunde nicht besser sind und dass sie deswegen in dieser Lage sind. Und auch das sagen sie ihm in Vers 33. Sagen, du warst im Recht, wenn uns das alles getroffen hat. Denn du bist treu geblieben, doch wir haben uns schuldig gemacht. Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Zu erkennen, ich habe was falsch gemacht, das ist ein guter Schritt. Und wenn dann die Buße folgt, das heißt die Umkehr, ich mache es nicht, ich will es nicht weitermachen, sondern ich will umkehren und meine Richtung ändern, den Kurs korrigieren, ich will dir wieder folgen, ich will mich dir hingeben, ich will dein Wort halten, dann ist das gut. Und genau das macht das Volk. Sie sagen, ja, wir erkennen, dass das Blödsinn war, was wir gemacht haben. Wir erkennen, dass wir dir nicht gefolgt sind und wir machen es jetzt fest. Wir machen das schriftlich. Sie haben das tatsächlich schriftlich gemacht. Und Nehemia hat all die aufgeschrieben, die dieses Schriftstück unterschrieben haben, dass sie es verbindlich gemacht haben. Wir wollen dir jetzt folgen. Wie lange das gedauert hat, ist nochmal eine andere Sache. Aber in dem Moment waren sie entschieden und haben eine ganz klare Entscheidung getroffen. Anschließend, Nehemia nimmt sie beim Wort. Anschließend setzt er diese Theorie, das, was sie theoretisch erkannt haben, in die Praxis um. Er lässt Taten folgen. Das erste, sie mussten die ausländischen Ehefrauen entlassen. Das klingt in unseren Ohren nicht sehr freundlich. Ja, du bist verheiratet, du hast dich um deine Frau zu kümmern. Aber Gott hatte in seinem Wort verboten, ausländische Frauen zu heiraten. Das war ein Unding, das ging nicht, das wurde sogar mit dem Tode bestraft. Und sie hatten das alle gemacht. Es gab so viele, auch von den Leitern, von den Vorstehern, die ausländische Frauen geheiratet haben. Ob die hübscher waren, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, vielleicht konnten sie die auch besser unterdrücken, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es verboten und Nehemia bestand darauf, wenn ihr jetzt zustimmt und Gottes Wort halten wollt, dann müsst ihr jetzt auch konsequent sein und die ausländischen Frauen. Nicht nur das, sondern er setzte noch viele andere Maßnahmen um, die nicht in Ordnung waren. Ja, unter anderem auch, so jetzt fangt mal wieder an, ganz treu euren Beitrag zu leisten, damit wir hier leben können, damit wir die Stadtmauer aufbauen können, den Tempel aufbauen können, damit der Tempel auch wieder in Funktion kommt. Wir brauchen nicht nur ein Gebäude, der Tempel ist dazu da, Gott anzubeten, das heißt Opfer zu bringen, zu singen, zu Lobpreisen und so weiter. Und dazu brauchen wir Leviten und die müssen bezahlt werden. Und das geht nicht einfach so. Und da hatte Gott eine Ordnung gegeben, also sei treu da drin. Und auch das hat Nehemia umgesetzt. Anschließend wird die Stadtmauer mit Lobpreis und Opfer Gott zur Ehre eingeweiht. Sie war ja inzwischen fertig, die Tore waren eingesetzt. Das heißt, das, was Gott ihm einen Auftrag gegeben habe, das war wirklich erfüllt und sie geben Gott die Ehre dafür. Und wer die Predigtreihe mitgekriegt hat, der weiß warum. Natürlich hatten sie die Arbeit gemacht. Aber ohne Gottes Eingreifen, ohne Gottes Wirken wäre das niemals zustande gekommen. Ihr wisst, wie viele Widerstände da waren. So, und im Grunde genommen endet damit das Buch Nehemia. Das ist eigentlich der Abschluss, der krönende Abschluss, ja, von dem ersten Gedanken, den Gott ihm gegeben hat, bau die Mauer wieder auf bis zur Vollendung und auch wiederum dieses Einsetzen und das Volk wieder in die richtige Richtung geführen. Ja, so, jetzt habt ihr euren Kurs, ihr habt euren Kurs korrigiert und jetzt geht's weiter. Ja? So, und jetzt möchte ich, jetzt lassen wir Nehemia mal hinter uns und gucken mal auf uns. Ich nehme Nehemia als Beispiel. Und es gibt Zeiten im Leben, wo man sich grundlegende Fragen stellen darf und sollte. Und manchmal kommt das tatsächlich, hat man solche bestimmten Punkte, so ein Nuller-Geburtstag ist immer eine gute Möglichkeit, nochmal zu gucken und sich so einige Dinge zu fragen. Und jetzt kannst du uns mal die erste Folie zeigen. Manchmal ist das auch in bestimmten Zeiten, in Notzeiten der Fall, ja, wo man eine Krankheit bekommt oder so etwas, dass man sich fragt, wozu bin ich eigentlich da? Was mache ich hier eigentlich? Wozu bin ich auf der Welt? Mit 8 Milliarden anderen. Wozu? Einer unter so vielen? Was habe ich bewirkt? Was habe ich getan? Wo ist mein Platz? Habe ich meinen Platz ausgefüllt? Und die zweite Frage, habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte? So nach 70 Jahren ist geht das Leben dem Ende zu. Also bei einer Gemeinde nicht unbedingt, ne? Aber beim menschlichen Leben durchaus. Und da fragt man sich so, was habe ich eigentlich das erreicht? Habe ich Ziele in meinem Leben gehabt und habe ich sie erreicht? Und wenn es vielleicht noch ein bisschen früher ist, will ich so weitermachen? Bin ich auf dem richtigen Kurs oder bin ich irgendwo vom Kurs abgekommen? Das sind so Existenzfragen bzw. grundlegende Fragen, die man sich stellen darf, sich persönlich stellen darf, aber auch als Gemeinde stellen darf. Und gerade wenn man so zum Ende des Lebens kommt, dann stellt man sich noch eine vierte Frage, nämlich wo komme ich hin? Das, was ich dem Mann gestern auf der Straße auch gefragt habe. Der war, weiß nicht, noch keine 40, schätze ich mal, und wenn er 40 war, der macht sich überhaupt noch keine Gedanken darüber. Ja, Hospiz und in eine Kiste. Der weiß gar nicht, was das bedeutet. Schätze ich mal so. Also so wie er darüber geredet hat, habe ich den Eindruck, er weiß nicht wirklich, was das bedeutet. Er macht sich auch keine wirklichen Gedanken, was kommt danach. Vielleicht war das ja ein Anstoß, vielleicht kommt das jetzt. Und Gott bohrt noch ein bisschen weiter. Würde mich freuen, um seinetwillen. Wo komme ich hin? Was muss ich tun, um wohin zu kommen? Die ersten drei Fragen, die haben mich beschäftigt, als ich 16, 17 war. Da kam mir so der Gedanke über Sinn und Zweck des Lebens. Warum bin ich geboren? Und ich habe mich auch gefragt, was war eigentlich davor? Und was wird sein, wenn ich gestorben bin? Jetzt nehme ich alles wahr, ich sehe alles, ich begreife alles. Was ist, wenn ich gestorben bin? Wo bin ich dann? Bin ich einfach weg? Und ich konnte es nicht fassen. Ich weiß nicht, ob du das fassen kannst, ich kann es nicht fassen. Inzwischen, also da wusste ich ja noch nichts. Klar hatte ich von Gott gehört, ja, ich war ja Konfirmandenunterricht und sowas, hatte ich ja alles hinter mir. Ja, aber ich hatte ihn nicht wirklich verstanden und ich wusste auch von der Bibel so gut wie nichts. Also ich wusste nicht, ja klar habe ich vom ewigen Leben gehört, aber was das bedeutet, dass das für mich gilt und wie man da hinkommt, keine Ahnung. Also ich habe so vorgestellt, so du bist auf einmal nicht mehr da, du kannst nicht mehr denken, du kannst nichts mehr sehen, du kannst nichts mehr wahrnehmen und ich fand das gruselig. Ich konnte mit 16, 17 konnte ich das nicht fassen und ich fand es gruselig. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, aber irgendwo war das so ein Anstoß, glaube ich. Ein Anstoß, ja, und irgendwann habe ich dann Leute kennengelernt, die Jesus kannten, und dann habe ich Jesus kennengelernt. Hat eine Zeit gedauert, bis ich das so richtig begriffen habe, wo es dann hingeht und so weiter. Später mit 40, ich muss vielleicht dazu sagen, als wir, kurz nachdem wir geheiratet haben, Ingrid war gerade schwanger mit unserem Ersten, da kriegte ich eine Prophetie, von wegen, du wirst irgendwann mal vollzeitig im Reich Gottes arbeiten. Wie alt war ich da, Ingrid? Ich muss immer das nachrechnen. Ingrid, war das immer so? 25. Also, noch relativ frisch. Und ich habe gedacht, Zivildienst stand an, oder beziehungsweise gerade vorbei, dann geht's los, ja? Aber war nicht. Ging nicht los. Arbeit, ne? Und wir haben dann ja noch zwei Kinder gekriegt irgendwann und so. Haus noch umgebaut und allen drum und dran und total aus dem Blick verloren. Mit 40 habe ich auch noch mal so darüber nachgedacht, so, was hast du eigentlich erreicht? Bist du das, was du eigentlich wolltest, bist du da noch auf dem richtigen Kurs? Und ich hatte in dem Moment nicht mehr daran gedacht, das war 15 Jahre her. Und das war eigentlich überhaupt gar nicht, wie soll ich das machen? Ja, ich bin voll berufstätig, ich habe meine Familie, muss die versorgen und so weiter. Überhaupt kein Gedanke daran. Aber kurze Zeit später, ein paar Jahre später muss ich dazu sagen, ein paar Jahre später fragt mein Pastor mich, kannst du dir nicht vorstellen, eine Ausbildung zum Pastor zu machen? Und dann habe ich den Kurswechsel eingeleitet. Das heißt, mit viel Gnade vom Herrn. Ich wollte eigentlich nicht. Er musste mich ein Stück weit wirklich schubsen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ist lange? Ne? Ich war eigentlich auf dem falschen Dampfer, auf dem falschen Kurs, aber Gott hat das geschafft, wieder in den richtigen Kurs einzulegen. Und das ist gut, sich zwischendurch das mal zu fragen. Ja? Bist du noch auf dem richtigen Weg? Kommst du dahin? Erreichst du das, was du eigentlich erreichen solltest? Bist du am richtigen Platz? Und diese Fragen, wie gesagt, die können wir uns auch als Gemeinde stellen. Jetzt darfst du mal die zweite Folie reinwerfen. Dann klick mal einfach. Dann kommen nämlich die Fragen auseinander. Das siehst du, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Nee, das war es nicht. Egal. Ihr hört ja die Fragen, wenn ich sie vorlese. Warum gibt es uns als Gemeinde eigentlich? Haben wir die Frage schon mal gestellt? Warum gibt es uns? Welchen Auftrag haben wir? Und was haben wir getan, um diesen Auftrag zu erfüllen? Und dann auch eine ganz wichtige Frage, wo haben wir versagt? Wo haben wir das nicht getan? Man sollte sich diese kritischen Fragen durchaus stellen. In letzter Konsequenz bedeutet das, wenn wir feststellen, dass wir unseren Auftrag nicht erfüllen, dann haben wir unsere Existenzberechtigung verloren. Oder aber wir müssen einen Kurswechsel einleiten. Wenn wir nicht das tun, wofür wir da sind, dann braucht man uns nicht. Dann braucht Gott uns nicht. Sollen wir nur deswegen existieren und darauf warten, bis Jesus wiederkommt? Das kann nicht der Sinn und Zweck einer Gemeinde sein. So steht es auch übrigens nicht in der Bibel. Vor diese Frage wurden wir gestellt und mit dieser Frage wurden wir konfrontiert, als wir vor 5 Jahren eine Schulung als Gemeindeleitung gemacht haben. CBI haben wir schon von erzählt, manche davon haben auch, ich gehe da jetzt nicht einzeln drauf ein. Da haben wir angeguckt, wo steht die Gemeinde, wie steht sie geistlich da, welche Bereiche in der Gemeinde sind gut, laufen gut und welche laufen nicht gut. Und unter anderem kam, jetzt darfst du uns mal das zeigen. Unter anderem wurden wir damit konfrontiert, mit dieser Skizze, und zwar Lebensphasen der Gemeindeentwicklung. Um mal anzugucken, wie ist die Gemeinde, wo kommt die eigentlich her, warum ist sie überhaupt da? Wie ist sie überhaupt entstanden? Und wie hat sie sich entwickelt und wo stehen wir jetzt? Und ich will euch das mal so kurz erklären. Ihr seht das, es fängt mit der Geburt an, links unten. Klar, wie bei einem Baby auch, irgendwann wird sie geboren, irgendwann wird sie gegründet. Vor 70 Jahren ist sie gegründet worden. Und das ist gut. Als ich angefangen habe, habe ich tatsächlich mal nachgeguckt und nachgefragt, gibt es eigentlich irgendwelche Unterlagen, gibt es eine Geschichte? Und dann haben wir da mal zusammengetragen, warum es sie eigentlich gab. Wisst ihr, warum die Gemeinde entstanden ist? Weil irgendjemand eine Vision hatte, dass Wolfsburg eine Pfingstgemeinde braucht? Nee. Damals kamen viele Leute von überall her nach Wolfsburg, um hier zu arbeiten, weil hier gab es Arbeit, VW, ganz einfach. Und natürlich kamen auch Christen mit hierher. So, und die haben sich dann erstmal eine Gemeinde gesucht, die es hier schon gab, haben sich überverteilt. Auch die Pfingstler. Es gab keine Pfingstgemeinde, also sind sie irgendwo anders. Gut. Und irgendwann haben sie sich aber kennengelernt und haben gemerkt, ach Mensch, da gibt es ja noch mehr von den Pfingstlern. Und hier gibt es keine Pfingstgemeinde, also lass uns doch zusammentun und eine Gemeinde gründen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen Pfingstgottesdienst feiern. Das war eigentlich der Grund, warum es diese Gemeinde gibt. Gemeinschaft unter Pfingstlern und Pfingstgottesdienst zu feiern. Das war der Grund. Nicht die Vision von wegen, wir wollen Wolfsburg mit Geistesgaben durchdringen oder wie auch immer, oder Menschen für Jesus gewinnen. Das war nicht der Grund, sondern Gemeinschaft untereinander und seinesgleichen. Und damals war noch eine Zeit, das muss man vielleicht dazu sagen, das weiß vielleicht nicht jeder, die Pfingster waren die No-Go-Christen, sage ich mal so. Also von allen anderen Konfessionen waren die Pfingster abgelehnt. Da hieß es ganz häufig von wegen, die haben einen Geist von unten. Das ist heute längst nicht mehr so und da bin ich total froh drüber. Nicht, dass sie einen Geist von unten haben, das war nie so. Ich meine, dass es heute diese Ablehnung nicht mehr da ist. Ja, die ist zum Glück nicht mehr da. Aber damals war das noch so. Von daher war dieser Grund total berechtigt. Ja, wir wollen unsere Gottesdienste feiern. So, seht ihr rechts daneben diese Buchstaben? Und da sind manche groß geschrieben und manche klein geschrieben. Das bedeutet, in der Mitte ist die Erklärung. Das V steht für Vision und die anderen für Beziehung, Programm und Management. Und immer wenn es groß geschrieben ist, dann ist das in der Zeit eigentlich der Hauptaspekt. Also das ist besonders wichtig in dieser Zeit. Und normalerweise bei einer Gemeindegründung ist die Vision das Erste, das Wichtigste. Das ist der Motor, warum eine Gemeinde überhaupt gegründet wird. Das war bei uns gar nicht der Fall. Da haben wir schon gemerkt, wir sind eigentlich aus einem ganz anderen Grund geboren und uns fehlt die Vision. Da haben wir dann später dran gearbeitet. So, dann geht's weiter. Baby, Zeit, Beziehung. Das war eigentlich in dieser Gemeinde, das habe ich zumindest so festgestellt, immer eine Sache, die ganz, ganz hoch stand und ganz wichtig war. Und das war ganz sicher auch so, auch wenn ich so zurückblicke, war das so. Ja? Beziehungen waren wichtig, aber das V hätte klein sein müssen bei uns. Ja? In der Kindheit kommen noch Programme dazu. Dann fängst du an, bestimmte Dinge, Kinderarbeit aufzubauen und auch zu sagen, so wir evangelisieren, das sind Programme. Ja? Ich fange an, Strukturen zu machen, setze Leute ein, ja, damit etwas in der Gemeinde nicht nur Gottesdienste gefeiert werden, sondern mehr. Es geht weiter in die Jugend, ja, da sind Beziehungen in der Kindheit, diese Beziehungen gar nicht mehr so wichtig, da sind die Programme eher im Vordergrund. In der Jugend hat alles drei seinen Stellenwert. Und in der Erwachsenenzeit, in der besten Zeit, in der Höhephase, kommt noch Management hinzu, weil die Gemeinde ist gewachsen und es braucht richtig gute Strukturen, Leitungsstrukturen und so weiter. Es müssen Leute eingesetzt werden. Ja? Das ist die beste Zeit. Und dieser Pfeil da oben, das ist der Punkt, wo sich entscheidet, ob es mit der Gemeinde aufwärts geht, weitergeht, sie weiter wächst, oder ob es wieder runtergeht. Das heißt, da muss man anfangen zu gucken, wie geht es in die Zukunft? Was wollen wir tun, um weiterzugehen? die Zeit haben wir irgendwie verpasst. Wir sind leider nicht hochgegangen, sondern es ging weiter runter. Reife. Das ist eigentlich so der Zustand, die Vision. In diesem Fall fängt die Vision an zu verblassen. Es weiß keiner mehr. Bei uns war sie nie da. Das war sicherlich auch mit ein Grund, warum es nicht weiter nach vorne ging. Wenn du kein Ziel hast, kommst du nicht weiter. Wir haben uns letztendlich, ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein, wir haben uns an einen Punkt eingeordnet. Und zwar zwischen Rente und Alter. Wir haben festgestellt, genau da stehen wir jetzt. Programme laufen noch, werden mühsam aufrechterhalten, weil wir immer zu wenig Mitarbeiter hatten. Und Management, ja, es waren, die Strukturen waren noch vorhanden und sie wurden, auch die wurden aufrechterhalten. Der nächste Punkt war, dass du die Programme nicht mehr aufrechterhalten konntest, weil dir die Mitarbeiter fehlen. Und genau an dem Punkt waren wir. Wir mussten einige Dinge einstellen, weil wir sie gar nicht mehr leisten konnten, weil wir keine Mitarbeiter mehr hatten, sie zu tun. Management heißt, ja, wir haben noch immer Gottesdienste geplant, wir haben immer noch das eine oder andere getan. Es lief also. Aber das ist so, wenn du dabei stehen bleibst, das ist die Gemeinde, die darauf wartet, bis Jesus wiederkommt. Und das kann nicht so, wir warten doch nicht nur darauf, bis Jesus wiederkommt. Wir haben noch was zu tun. Und wir haben gesagt, so, wenn wir da sind, also wir waren erschrocken, dass wir uns da eingeordnet haben, gesagt, so entweder wir machen jetzt so weiter und dann kommt nur noch der Tod, dann machen wir immer eine Gemeinde zu, weil wir altern immer mehr und wir kriegen keine neuen Leute dazu. Wir erhalten nur etwas aufrecht, bis alle weggestorben sind. Und wenn dann nur noch drei da sind, dann können wir auch sagen, komm, tschüss. So, das wäre der natürliche Fortgang gewesen, aber diese anderen Pfeile dazwischen heißt, du hast immer bis dahin, bis du gestorben bist, also bis, kurz vorm Tod, hast du die Chance, das Rad nochmal rumzudrehen und zu sagen, nein, wir wollen so nicht weitermachen, wir machen jetzt eine Kehrtwende, wir machen eine Kurskorrektur und wir fangen an, daran zu arbeiten, dass es wieder aufwärts geht. Und wir haben damals beschlossen, wir wollen daran arbeiten. Wir wollen da nicht stehen bleiben, wir wollen nicht bis zum Tod runtergehen, sondern wir wollen weiter rauf. Und wir haben eine Menge geändert. Das werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben. Wir haben einige Kurskorrekturen eingeleitet. Vor allen Dingen ist uns bewusst geworden, wir gucken eigentlich nur auf uns. Wir sind sehr nach innen gerichtet. Von der Sprache her. Wir kennen all die frommen Ausdrücke. Wenn einer Bekehrung sagt, dann wissen wir, was gemeint ist. Wiedergeburt ist uns geläufig. Ja, bringen wir jedem Gemeindeglied irgendwann bei. So, aber weiß ein Gast, der zum ersten Mal kommt, was Wiedergeburt ist? Der sagt, ja, habe ich schon mal gehört, irgendwelche indischen Religionen. Man wird immer wieder und immer wieder geboren. Kommt als Katze, als Hund, als Kuh wieder. Das ist Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, die wir eigentlich meinen, ist was ganz anderes. Aber wir müssen es erklären. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nur in dieser Sprache reden, dann versteht uns kein Mensch. Wenn wir Kaffee angeboten haben, dann wurde nicht geguckt, damit Gäste zuerst kommen. Nein, Hauptsache, ich kriege mein Stück Kuchen. Machst du zu Hause nicht, oder? Wenn du Gäste eingeladen hast. So, und wir waren aber wirklich so drauf, wir waren keine guten Gastgeber. Wir hatten mal ganz früher, hatten wir mal Geschenke gehabt. Das haben wir irgendwie sein gelassen, weil es kamen keine Gäste. Also wozu braucht man das? Wir waren nicht vorbereitet auf Gäste. Da haben wir vom ganzen Denken her, haben wir versucht, so, wir, ne, korrigiert. Ihr seht, Ina sitzt immer, wenn Ina das macht oder auch jemand anders da vorne. Sie hat immer schöne gepackte Päckchen. Und jeder Gast, der zum ersten Mal kommt, kriegt so ein Päckchen. Als Willkommensgruß. Man fühlt sich willkommen. Wir gehen auf Gäste zu, wenn sie kommen. Ich hoffe, das ist auch geschehen heute Morgen. Ja, ne? Aber das ist noch nicht wirklich perfekt bei uns. Da sage ich einfach mal so selbstkritisch, da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also wir haben eine ganze Menge gemacht. Und wir haben auch an der Vision gearbeitet. Was für eine Aufgabe, was für einen Auftrag haben wir eigentlich? Weil wenn du den Auftrag nicht weißt, wie willst du ihn erfüllen? Ja? Wenn du irgendjemandem bei VW einen Auftrag gibst, beziehungsweise sagst, mach mal, ja, und ihm nicht sagst, was er eigentlich tun soll, dann steht da der, ja, was soll ich denn machen? Ja, und so geht es doch uns als Gemeinde. Wenn wir keinen Auftrag haben, nicht wissen, was unser Auftrag ist, was sollen wir denn tun? Auf Jesus warten? Ist auch eine Sache, ja, der kommt auf jeden Fall. Da braucht man nicht drauf zu warten. Wir können auch währenddessen was tun. Ja? So, und deswegen haben wir uns dran gesetzt. Und ich bin nicht unbedingt der Visionär, der jetzt sagt, so, oh, das, so, ich empfange und ich gebe weiter. Da habe ich echt meine Schwierigkeiten. Wir haben dran gearbeitet, wir haben es zusammengesetzt, wir haben Leute zusammengerufen aus der Gemeinde und wir haben dran gearbeitet. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt unser Motto? Wir haben uns auch ein Motto gegeben als Gemeinde. Das war die Hälfte, das ist gut, ja. Das war der erste da. Jesus begeistert, ansteckend anders. Und es ist traurig, dass die meisten von uns das nicht kennen. Ist das nur so ein schriftlich niedergelegt? Ist das nur Theorie? Haben wir uns da was ausgedacht, was eigentlich gar nicht die Praxis ist? Oder lassen wir uns da nicht drauf ein, beschäftigen uns, dass wir gar nicht fragen, wozu sind wir eigentlich da? Und mir ist bewusst, dieses Motto, dass auch damals, als wir das erarbeitet haben, mit vielen zusammen uns darauf geeinigt haben, das ist es, da haben wir gesagt, das ist sehr ambitioniert. Und ich kann euch sagen, wir sind da noch nicht. Wir hatten letzte Woche Besuch, nee, vorletzte Woche war es, glaube ich, da waren Freunde von uns da. Und ich habe Axel gebeten, Axel, guck doch mal bitte dir den Gottesdienst an und wie wir sind und gib mir nachher Rückmeldung. Die waren nachher bei uns zum Essen und er hat uns nicht geschont. Finde ich klasse. War gut. Er sagt, ihr habt ein tolles Motto. Jesus begeistert. Aber es wäre schön, wenn man das auch sehen würde. Ehrlich, ich finde es toll. Er hat nicht drum herum geredet. Wir kennen uns lang genug, er darf das. Und ich fand es, ja, und ich sage, ja, das stimmt, da hast du recht. Und wenn wir von Jesus, also wenn wir das nicht zeigen, dann sind wir es noch nicht, es ist noch nicht rausgekommen, ich weiß es nicht. Manchmal kommt es ja raus, aber es darf noch mehr werden. Wir sind von Jesus begeistert. Und das ist es, was andere ansteckt. Das bedeutet dieses Motto. Wir wollen andere damit anstecken, mit dieser Begeisterung. So, wenn wir nicht begeistert sind, können wir auch keinen anstecken. Da arbeiten wir noch dran. Ich möchte jedenfalls, dass wir daran arbeiten. Wenn wir das nicht tun, dann können wir dieses Motto in die Tonne treten. Dann brauchen wir das auch nicht weitergeben. Es ist ein tolles Logo und ich finde das Motto toll. Aber was nützt ein tolles Motto, wenn es nicht erfüllt wird? Versteht ihr? Ich möchte uns das einfach uns, nicht nur, ich sage nicht euch, uns, ans Herz legen. Lass es uns leben und lass es immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht für die Gäste da, damit sie wissen, wie wir sind, sondern die Gäste sollen es erleben. Das ist für uns dieses Motto, damit wir es erfüllen. Das zweite, die Vision. Wer von euch kennt die Vision? Alex. Klasse. Alex war in der Gemeindeleitung, haben wir oft genug drüber gesprochen. Wir haben auch drüber gesprochen, wir haben uns auch bewusst gemacht, ja, wir haben eine Vision erstellt, wir haben sie auch schriftlich niedergelegt, die steht auf der Homepage drauf, sie steht im Gemeindeinfo, habt ihr das übrigens mal gelesen? Ich meine, die Vision in der Gemeindeinfo, warum steht die da? Für die Gäste oder für uns? Steht für uns da. Immer wieder vor Augen führen, das ist das, was wir wollen, das ist unser Ziel. Und dann haben wir gesagt, so, es ist offensichtlich nicht jedem vor Augen. Und deswegen haben wir, Virginia und Sarah haben dann die Grafik gemacht und dann haben wir die Vision darauf geschrieben und hier hingestellt. Jeden Sonntag steht die da. Wer hat sich die schon mal angeguckt, durchgelesen? Schön. 1, 2. Das ist das, wo unser Ziel. Und ich sage auch das, ja, also wir wollen andere anstecken, sie zu Jesus führen, dass überall neue Kleingruppen entstehen. Das heißt, wenn Menschen zu Glauben kommen, dass wir dann auch mit ihnen zusammenkommen und Jünger aus ihnen machen. Wie soll man lernen, an Christus zu glauben, wenn man das noch nie gemacht hat? Da braucht man Christen an seiner Seite, die einem sagen, so, erklär mir doch das mal in der Bibel. Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal Zweifel kriege, dass es Jesus überhaupt gibt? Das sind so diese Sachen, mit denen jeder von uns konfrontiert worden ist in seinem Leben. Und da sollten wir anderen zur Seite stehen, ja, und ihnen helfen, sie unterstützen, für sie beten. Das meint Jünger machen. Und das kann man am besten, wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen ist, auch Bibel lesen zusammen, ja. So, und wenn eine Kleingruppe dann wächst und es kommen Leute dazu, dann darf da eine neue Kleingruppe draus entstehen, und zwar überall. Und das soll sich immer mehr ausbreiten. Ist dieses Bild, da unten die große Gemeinde, und daraus entstehen Kleingruppen und die breiten sich immer weiter aus. Und das Bild ist, dass sie sich über die ganze Gegend hier ausbreiten. Das werden wir nicht übermorgen schaffen und auch nicht im nächsten Jahr. Das kurzfristige Ziel ist, das hier jetzt auf dem Lackberg zu schaffen. Jünger machen. Kleingruppen. Und dann geht's weiter. Aber Kleingruppen kann man nur gründen, wenn jemand bereit ist, auch eine Kleingruppe zu leiten. Ich bin froh über die Kleingruppen, die wir haben, aber wir brauchen noch mehr. Wenn wir diese Vision erfüllen wollen, dann müssen wir anfangen damit. Ich weiß, die liegt weit weg. Vielleicht werden wir die auch nie völlig erfüllen. Aber wenn wir nicht dieses Ziel haben, dann gehen wir auch nicht weiter, dann gehen wir nicht drauf zu. Und wenn wir in den nächsten 20 Jahren vielleicht nur 5 oder 10 Kleingruppen gründen, aber dann sind wir in der richtigen Richtung. Und dann wird Jesus sagen, ja, du treuer Knecht, ihr habt gut mitgearbeitet, ihr habt eure Gaben eingesetzt und ich werde euch belohnen. Aber wenn wir das vergraben, was wir haben, das ist ja das Bild, was Jesus bringt bei den bei diesem Gleichnis, wenn wir das vergraben, was wir haben, das heißt nur unter uns sitzen und theologische Gespräche über irgendwelche Bibelstellen haben, die keinen Menschen interessiert, die eigentlich auch überhaupt nichts damit zu tun haben, ob man zu Jesus kommt oder wohin, sondern eigentlich nur, ja, wie sagt Paulus das, Altweibergespräch, also irgendwelche Diskussionen über irgendwelche unwichtigen Sachen. Brauchen wir nicht zu machen. Wir sollen auf die wichtigen Sachen eingehen, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen, sie zum Glauben zu bringen. Und Kleingruppen und sie zu Jüngern machen, in Kleingruppen sie begleiten. Ja, das ist unser Auftrag. Und da lass uns dran arbeiten. Nochmal 4 Fragen. Haben wir unseren Auftrag verstanden? Ich habe euch das eben gefragt. Haben wir unseren Auftrag verstanden? Wir sind dafür da, dass Menschen das Evangelium hören. Und wenn sie es annehmen, dann sind wir dafür da, sie zu Jüngern zu machen. Das ist unser Auftrag. In allererster Linie. Es könnte vielleicht der eine oder andere sagen, wo komme ich dann da vor? Ich bin doch schon in der Gemeinde und um mich kümmert sich keiner. Du bist nicht zweite Wahl, du gehörst genauso dazu und wir kümmern uns auch um dich. Aber die Priorität ist Menschen retten. Absolut. Auch wenn du das Gefühl hast, du bist dann auf einer zweiten Stelle, die Priorität ist Menschen retten. Die gehen in die Hölle, du gehst nicht mehr in die Hölle. Und wir kümmern uns um dich, auch wenn wir die Zeit haben, und wir wollen das wirklich auch gerne tun. Und ihr wisst, dass ich das auch wirklich mache. Ja, wir wollen es euch nicht, aber das Erste, das Allerwichtigste ist Menschen retten für Jesus. 2. Frage, habe ich mich mit dem Auftrag identifiziert? Oder haben wir als Gemeindeleitung euch einen Auftrag bzw. eine Vision übergestülpt? Deswegen die Frage, wer hat das eigentlich schon gelesen und wer kann sich damit identifizieren? Auch mit dem Motto. Auch das gehört dazu. Ist das unser Motto als Gemeindeleitung oder ist das unser Motto ist es mein Motto, weil ich zur Gemeinde gehöre? Habe ich den Anspruch, das zu tun? Und die 3. Frage, was kann ich dafür tun, diesen Auftrag zu erfüllen? Was kann ich dafür tun? Nicht, was können die anderen. Ich kann tolle Ideen haben. Wir müssten mal. Wir müssten mal dieses und wir müssten mal jenes. was kann ich dafür tun? Und die vierte Frage, wo sind wir oder wo bin ich nachlässig und müde geworden? Und ich möchte jetzt mal Pause machen und nicht einfach weiterreden. Ich möchte, dass wir uns diese Fragen stellen und auch beantworten. Und ich möchte jetzt eine Gebetszeit einfügen, dass wir Gott Antwort geben. Haben wir unseren Auftrag verstanden? Habe ich mich damit identifiziert? Was kann ich dazu beitragen, ihn zu erfüllen? Und wo bin ich oder wo sind wir nachlässig und müde geworden? Lass uns dem Herrn Antwort geben. So wie das Volk damals zur Zeit Nehemias. Sie haben Buße getan, haben erkannt, es ist keine Katastrophe zu sagen, wir haben versagt, wir haben das noch nicht gemacht. Es ist nichts Schlimmes, Gott wird nicht mit uns schimpfen. Gott freut sich darüber, wenn wir ehrlich sind, aufrichtig sind und sagen, wir haben versagt an der Stelle. Und sagen, Herr, vergib uns. Und wenn wir dann eine Kurskorrektur einladen und sagen, ja, ich will es anders machen, ich will das ernst nehmen. Super, dann freut sich der Herr. Ich danke dir, dass du uns diese Fragen stellst. Nicht, weil du sauer bist, nicht, weil du böse bist mit uns, sondern weil wir dir wichtig sind. Danke uns, dass du uns nochmal vor Augen geführt hast, was unser eigentlicher Auftrag ist. Und danke, dass du uns auch mir deutlich machst, Herr, wo ich nicht wirklich ganz dabei war, wo ich müde geworden bin. Und ich bitte dich um Vergebung, da wo ich müde geworden bin, wo ich frustriert war, wo ich gesagt habe, es hat ja sowieso keinen Sinn, es kommt ja nichts, kommen ja keine. Wo ich manche oft genug auch an dem gezweifelt habe, Herr, was du gesagt hast. Herr, vergib und schenk du Kraft, schenk du Gnade, Herr, weiterzumachen, dein Werk zu tun, Menschen zu gewinnen. Und Herr, du hilfst uns dabei. Wir können das nicht machen, aber wir können bereit sein, wir können rausgehen, Herr, wir können Menschen ansprechen. Und du tust den Rest dazu, Herr. Danke dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr über diese Fragen noch weiter nachdenkt. Vielleicht nachher, dass wir uns darüber auch nochmal unterhalten. Der Herr hat mal in einer Weissagung davon gesprochen, dass er uns als Gemeinde wie ein Zeltpflock hier in Wolfsburg eingeschlagen hat. Wer kann sich daran noch erinnern? Ja, einige schon, genau. Für mich heißt das, dass wir als Gemeinde eine Bestimmung haben hier. Dass wir nicht einfach nur so entstanden sind. Ich habe das vorhin gesagt, warum die Gemeinde entstanden ist, und ich habe das nicht kritisiert, nur einfach wahrgenommen. Aber der Herr hat für diese Gemeinde eine Bedeutung gesehen. Eine Bestimmung. Ein Zeltpflock, etwas festmachen. Und er hat ihn eingeschlagen, nicht wir. Für mich heißt das, das ernst nehmen. Auch er hat uns einen Auftrag gegeben. Und er hat, meiner Meinung nach, heißt das auch, dass er uns braucht. Und als wir hier ins West kamen, hat er uns aufs Herz gelegt, dass das nicht nur einfach ein weiterer Raum ist, wo wir Gottesdienste feiern können. Und ihr wisst, wie viele wir schon gehabt haben. Sondern, dass wir einen Auftrag haben, dass wir nicht einfach so ins West gekommen sind, sondern, dass wir einen Auftrag haben hier am Lagberg. Und er hat uns gerade vor 2 Wochen, hat er uns nochmal ganz deutlich gemacht in der Gebetszeit, dass wir im Moment noch gar nicht überblicken können, welche Bedeutung dieser Auftrag hat, den wir hier haben. Was wir hier eigentlich tun. Dass wir dafür beten, ja, dass Menschen hier zum Glauben kommen und der Thron von Jesus hier aufgerichtet wird. Wir haben noch nicht den Blick für die Bedeutung, die Größenordnung, was daraus entstehen soll. Aber der Herr sieht das. Wir sehen eben nur unseren eigenen Auftrag hier am Lagberg, und er hat uns deutlich gemacht, die Sache hat eine viel, viel größere Bedeutung. Und er sagt, ich möchte, dass ihr das tut. Ich möchte nicht, dass ihr scheitert. Ich möchte, dass ihr dranbleibt. Dass ihr euch darauf konzentriert, macht das. Das ist euer Auftrag, deswegen habe ich euch hierher gesetzt. Hört nicht auf, bleibt dran, betet und tut es. Geht zu den Leuten, sprecht mit ihnen und so weiter. Er hat uns auch versprochen, dass was daraus geschieht. Im Moment sehen wir noch wenig, aber wie sind wir unterwegs? Im Glauben oder im Sehen, im Schauen? Wenn wir nur im Schauen unterwegs sind, würde ich längst sagen, komm, lass es sein. Wir sind im Glauben unterwegs, weil der Herr uns gesagt hat, das und das findet in der unsichtbaren Welt statt. Also geht da drauf ein. Und er hat uns auch vorher schon gesagt, dass nicht gleich sofort was passieren wird. Aber wenn wir dranbleiben, dann wird es geschehen. Als ich hier den Dienst begonnen habe vor 14 Jahren, kam ein Pastor, mein früherer Pastor, und zu besuchen, hat mir Predigt gehalten, und ich weiß noch, dass er sagte, hat den prophetischen Eindruck über die Gemeinde. Und er sagte, Satan hat beschlossen, diese Gemeinde zu vernichten. Und er sagt so, wir beten jetzt, und er hat dann prophetisch gebetet und hat Satan zurückgewiesen und ihm das verboten. Das war für mich ein sehr starker Eindruck. Auf was heißt das? Wenn Satan uns vernichten will, dann haben wir eine Bedeutung. Dann sind wir ihm ein Dorn im Auge. Für mich heißt das, der Herr will uns hier, und wir haben etwas zu tun hier. Wir sind wichtig. Ja, und wir sollten das ernst nehmen. So, wir müssen uns aber auch darüber klar sein, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss. Die Gemeinde sind wir, einzelne Glieder, die zusammenarbeiten, wo jeder seinen Teil tut. Das macht die Gemeinde aus. Und wir können das nur zusammen machen. Denkt an Nehemia. Einzelkämpfer nützen nichts. Erst als er sie vereint hat, zusammengebracht hat, eins gemacht hat, ausgerichtet auf den Auftrag, da haben sie was hingekriegt. Einzeln nicht. So, mit Gott können wir den Auftrag erfüllen. Und die Frage, ich komme mal wieder zum Anfang zurück, wollen wir uns mit 70 zur Ruhe setzen? Ich meine jetzt nicht jeden persönlich. Einige sind schon über 70 und einige sind da noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen weit vor. 5 Jahre habe ich noch. Nein, ich meine nicht uns persönlich. Ich meine uns als Gemeinde. Wollen wir uns mit 70 zur Ruhe setzen? Können sagen, ja, 70, ja, ist ein schönes Alter, jetzt ist Rente dran. Also ich finde, für Gemeinden gilt das nicht. Man sagt ja auch immer, für Pastoren gilt das nicht. Ich finde, Pastoren haben auch eine Rente verdient. Aber Gemeinde darf länger existieren. Da ist auch keine Grenze gesetzt. Oder steht irgendwo in der Bibel, dass Gemeinde nur 100 oder 120 Jahre alt werden darf. Ich meine, da ist keine Grenze gesetzt. Und ich meine auch, die verjüngt sich immer wieder. Das sollte sie zumindest. Das ist, wenn wir den Auftrag erfüllen, dann wird sie sich verjüngen. Jesus baut seine Gemeinde und er bringt Leute dazu, die wir brauchen. Also wir sollen nicht auf das sehen, was jetzt gerade ist, sondern auf das schauen, was der Herr tut. So, und ihm glauben und unseren Auftrag erfüllen, den Rest tut der Herr dazu. Er versorgt uns, ja, mit allem, was wir brauchen. Wir haben Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, so kann es nicht mehr weitergehen. Und dann kam eine ganze Menge reife Mitarbeiter, wie schön. Und dann ging es weiter. Ja, also wollen wir uns mit 70 zur Ruhe setzen? Oder wollen wir neue Kraft vom Herrn empfangen, wieder auffliegen wie Adler? Ja, das steht in der Bibel. Okay, lass uns darüber nachdenken, lass uns da dranbleiben. Und ich frage wie jeden Sonntag beim Gottesdienst, gibt es irgendjemand, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat? Ich weiß, das war heute nicht unbedingt eine evangelistische Predigt, dass du sagst, so, ja, das ermutigt mich jetzt total. Aber vielleicht hast du dich diese Fragen ja auch gestellt, von wozu bin ich da und wo komme ich hin, um das mal zu verkürzen. Und wenn du dich das gefragt hast und noch keine Antwort hast, dann darfst du uns testen. Dann darfst du uns testen, dann sprich uns darauf an. Wie bist du dazu gekommen? Was denkst du dazu? Wie hast du Jesus kennengelernt? Was ist Jesus für dich? Teste uns. Und wenn du wissen willst, wie komme ich zu Jesus, dann teste uns auch. Dann frag. Ich ermutige dich dazu, frag uns. Und ich ermutige uns, die wir schon das sind, lasst uns testen. Und frag dich mal, ob du diesen Test auch bestehst. Also teste uns. Ja, ob das ehrlich ist, ob wir nur was vormachen. Gestern hat mich auch einer gefragt, ja, das ist doch alles Hirngespinst. Ja, das ist doch alles nur ausgedacht. Nee, sag, ich bin davon überzeugt. Und das darfst du testen. Du darfst auf uns rumdrücken, du darfst uns Löcher im Bauch fragen, ob das ehrlich ist oder ob das nur unsere spinnerten Gedanken sind. Also teste uns, ja, und quetsch uns aus. Und lass uns so ich komme jetzt zum Ende, ja, ich glaube, die Gedanken sind festgemacht. Und wie gesagt, ich ermutige dich, wenn du noch nicht zum Glauben gekommen bist, dann frag uns aus und dann lass uns feiern. Die nächsten 70 Jahre. Da wird nicht jemand mehr von uns dabei sein, aber ich hoffe, es gibt noch 70 Jahre. Amen.